Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Müller, danke für die Einladung. Wir sind hier auf dem Dorf in Baden, Baden-Württemberg, aber wir sind ein bisschen spezifischer in Baden. Wie ist das eigentlich hier auf dem Dorf, wenn dann ein Crash passiert, also eine Finanz- oder Wirtschaftskrise? Merkt man das eigentlich auf dem Dorf?
Naja, sowas merkst du natürlich überall, wenn es denn kommt, aber im Dorf hast du natürlich den großen Vorteil, du hast Netzwerke. Die Menschen kennen sich, die Menschen helfen sich, du hast regionale Zusammenhalt und von daher ist eine Dorfgemeinschaft etwas sehr, sehr Schönes, was sehr, sehr Positives und etwas, was wir in unserer Gesellschaft bräuchten. In Städten hast du das nicht. Da bist du einsam, kennst kein Schwein und weiß nicht, wo, wenn der Supermarkt zu ist, wo kriegst du was zu essen her. Hier gibt es genug Bauern und man kennt sich untereinander. Also Netzwerke, gerade persönliche Kontakte sind unglaublich wichtig. Und das sind nicht nur Facebook-Kontakte, sondern persönliche Kontakte, die man auch abends in der Kneipe pflegt. Und das kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, sich nicht nur aufs Facebook und soziale Medien zu verlassen, sondern auch das soziale Leben zu nutzen. Und das ist auf dem Dorf einfacher als in der Stadt, definitiv.
Zahlt denn dann aber Nachbar auch mal die Hypothek? Oder wenn sowas aussteht, das ist doch sehr viel gefragt.
Nun gut, das wird natürlich sicherlich nicht passieren, aber es geht einfach darum, dass man sich hilft, dass man füreinander da ist, in allen möglichen Bereichen des Lebens. Das heißt natürlich nicht, dass der Nachbar die Hypothek bezahlt, so weit geht es natürlich nie, aber das ist ja auch gar nicht notwendig.
Wir befinden uns ja im Jahr 2018 noch, ist schon Ende des Jahres, 10 Jahre nach dem Crash, nach dem letzten großen Crash. Hat die Börse seither etwas gelernt?
Gelernt haben wir viel, nur die Frage ist, was machen wir daraus? Das eine ist die Erkenntnis der Dinge, das andere ist dann daraus eine Handlung abzuleiten und das hat nicht stattgefunden. Warum auch? Es hat ja auch gut funktioniert. Für diejenigen, die auch im letzten Crash profitiert haben und die großen Vermögen, die heute die Welt dominieren, die wurden in Crashphasen begründet. 1929 die großen wie Kennedy oder Onassis, die haben ihre Vermögen 1929 folgende aufgebaut und später damit die Welt dominiert. Und Crashs sind für die, die sich darauf einstellen, was sehr, sehr Positives, die damit zu tun haben und die Masse wird davon überrollt. Das ist das Ärgerliche daran. Es ist in der Regel eine Umverteilung von unten nach oben und deshalb, die Finanzmärkte haben gemerkt, dass sie auch 2008 sehr, sehr gut damit leben konnten, dass am Ende ja, sie eher davon profitiert haben, als darunter gelitten haben. Dass die Masse davon darunter leidet, das interessiert leider da oben dann niemanden.
Wer hat denn dann ganz konkret davon profitiert?
Ja, diejenigen, die sie entsprechend darauf einstellen konnten, die dann ihre Macht erweitern konnten in Form der Banken, die gerettet werden mussten und damit auch die Sicherheit hatten, dass sie künftig auch systemrelevant sind und weiter diese Geschäfte machen können. Es kam kein Bankvorstand deswegen vor Gericht, obwohl sie Milliardenschäden angerichtet haben und ganze Gesellschaften an den Abgrund geführt haben, kam keiner am Ende ins Gefängnis deswegen.
Warum bleiben Sie da so vage? Wer sind Sie denn genau, die Leute, die davon profitieren?
Ich halte mich da sehr, sehr zurück, da immer gewisse Namen zu nennen oder einzelne Banken zu nennen. Ich spreche immer sehr bewusst etwas sehr ausgreifend von den Eliten, von den plutokratischen Netzwerken. Aber ich gehe ganz bewusst nicht so weit zu sagen, das sind die einzelnen Namen, das sind die Personen, das sind die handelnden Figuren oder Banken.
Ich meine, Ihr Buch trägt ja den Titel Macht beben. Sie beschreiben Machtstrukturen und Machteliten. Könnten Sie dann vielleicht mal eine kurze Definition geben? Was ist denn eine Machtelite?
Machteliten sind diejenigen, die über solche Netzwerke verfügen, die über sehr viel Macht, über Geld verfügen und die Netzwerke bilden, um ihre Interessen durchzusetzen. Gesellschaftliche Art, persönliche Art oder einfach finanzielle Art durchzusetzen. Und das ist etwas, was vollkommen normal ist. Das ist etwas, was im kleinen Gemeinderat schon stattfindet, wo man sich zusammensetzt, wo man Leute kennt im Rotary Club, wo man darüber spricht, welche Grundstücke, welche Felder demnächst umgelegt werden, um da Baugebiete draus zu machen. Da wird sich abgesprochen. Und je größer das wird, je größer die Dimensionen werden auf Bundesebene, auf Staatenebene, auf interkontinentaler Ebene, da wird es natürlich noch spannender und noch wichtiger, diese Netzwerke zu führen. Und diese Menschen, die über sehr viel Geld verfügen, die großen Konzernen vorstehen oder ganzen Konglomeraten an Konzernen vorstehen, indem sie dort beteiligt sind, die sind natürlich untereinander bekannt, die sind untereinander vernetzt und die telefonieren miteinander, treffen sich. Die haben nicht alle die gleiche Meinung. In vielen Dingen sind sie überkreuzt miteinander, haben unterschiedliche Interessen, in anderen haben sie wieder gleiche Interessen. Aber sie sind sehr, sehr gut organisiert und wissen, wie sie ihre Ziele erreichen können. Und das sind wir auf der Basis nicht, das ist die Bevölkerung nicht. Die Bevölkerung ist nicht organisiert. Da macht jeder seinen Alltag und wir hauen uns gegenseitig den Schädel ein über dieses oder jenes Thema. Aber wir ziehen uns nicht zusammen, um Netzwerke zu bilden, mit denen wir langfristig strategisch Stinge aufbereiten. Das machen wir nicht. Und das ist der Grund, warum jene, die über sehr viel Geld und Macht verfügen, sehr viel besser organisiert ihre Interessen viel besser weiter verfolgen und entwickeln können, als wir als Gesellschaft das können. Und die Interessenslage zwischen der Masse der Gesellschaft und diesen elitären Personen oder Kreisen ist immer da gewesen. Es gab seit Anbeginn der Industrialisierung, wer eine Fabrik besitzt, wer ein Unternehmen hat, der hat ein großes Interesse daran, dass die Leute, die Mitarbeiter, dass die möglichst viel arbeiten, dafür möglichst wenig Geld bekommen, gleichzeitig möglichst viel für die Produkte bezahlen. Und am besten sollen die auch noch den Mund halten und nichts mitreden, damit er entscheiden kann. Das ist vollkommen normal, das ist sein Interesse. Das Interesse des Arbeiters, des Mitarbeiters, der Gesellschaft ist es, möglichst wenig arbeiten zu müssen für möglichst viel Geld und möglichst wenig für Produkte zu zahlen und gleichzeitig soll keiner über mich entscheiden, was passiert. Das heißt, es sind einfach intrinsisch angesetzt unterschiedliche Interessenslagen. Nur mit dem Unterschied, dass jene, die eben über die Strukturen verfügen, viel besser organisiert sind und sie voranbringen können und wir es unten nicht können, weil wir es nicht zusammenschließen.
Sie sind ja jetzt schon ein bisschen spezifischer geworden, was so die Machtelite angeht. Sie haben von Konzernchefs und so weiter gesprochen. Nichtsdestoweniger ist es doch noch relativ ungenau. Warum bleiben Sie denn dann so vage, absichtlich?
Ja, weil ich damit eine Diskussion aufbaue, ja, ist diese einzelne Person jetzt dazu? Gehört der jetzt dazu? Ist er es doch nicht? Du machst dich juristisch angreifbar. Und so bleibe ich in der allgemeinen Beschreibung der Situation. Und es ist auch nicht eine einzelne Person. Es würde zu kurz greifen, das an einer Person, an einer Organisation, an einem Unternehmen festzumachen. Es sind Tausende, Abertausende, die diese Netzwerke bilden. Und es ist nicht an einer Person festzumachen.
Kennen Sie denn die Machtelite? Oder Teilnehmer der Machtelite?
Sagen wir so, ich beschäftige mich mit den Themen seit vielen Jahren und bin da tiefer drin als vielleicht viele andere. Aber das ist ein Grund mehr, warum ich sage, ich bleibe da auch bewusst vage und möchte bitte auch das akzeptieren.
Gehören Sie denn selbst zur Elite?
Nein, definitiv nicht, weil ich keine Einflussmöglichkeiten habe, weil ich keinen Einfluss auf Entscheidungen der Weltpolitik treffe, der Gesellschaftspolitik treffe, sondern mich eher als Anwalt der kleinen Leute sehe und sage, meine Freunde, pass mal auf, irgendwas läuft hier schief, weil die Ansprüche dieser Eliten immer besser durchgesetzt werden, immer aggressiver durchgesetzt werden, immer frecher durchgesetzt werden und die Interessen der Gesellschaft immer weiter runterfällt. Und dadurch kommt ein immer größeres Ungleichgewicht in die Gesellschaft mit Unzufriedenheit, mit entsprechendem Konfliktpotenzial. Und daran habe ich kein Interesse, das gefällt mir nicht. Und deshalb sehe ich mich eher auf der anderen Seite als auf der Seite der Elite. Und das ist die Position, an der ich mich sehe.
Wie würden Sie denn dann die Finanzelite beschreiben, sofern sie sich von der Machtelite abgrenzt?
Das grenzt sich nicht ab, es ist absolut deckungsgleich und diese Machtausübung geht ja mit Geld einher. Es wird sehr viel, da wo Finanzen sind, da ist auch die Macht und das eine bedingt das andere.
Herr Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, hat ja gesagt, die Eliten seien nicht das Problem, sondern das Volk ist das Problem, hat er in einem Interview gesagt. Was bedeutet das, dass die Elite quasi das Volk umstimmen muss, um auf denselben Kurs einzusteigen?
Das müssen Sie Gauck fragen, was der darunter versteht. Habe ich keine Ahnung, wie er das sieht. Ich sehe nicht davon, dass das Volk das Problem ist. Vielleicht nur, weil das Volk im Weg ist, alles durchzusetzen, was die Elite möchte. Das kann natürlich sein, dass man muss dann Meinungsbildung betreiben, die Leute mitzunehmen auf den Kurs, den man haben möchte. Und das ist manchmal anstrengend und aufwendig, große Medienkampagnen zu starten und die Bevölkerung auf dem Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, mitzunehmen. Einfach ausgedrückt, an einem kleinen Beispiel, sehr großen Beispiel sehen wir das momentan. Die Nationalstaaten und der Nationalismus war über Jahrhunderte, über die letzten Jahrzehnte für die, die die Macht ausgeübt haben, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr sinnvoll. Man hat damit die Völker aufhetzen können gegeneinander, man hat diesen Nationalismus gebraucht, man hat ihn gefördert, wo man nur konnte, mit Marschmusik und Flaggen in den letzten 100 Jahren und davor. Und hat den Nationalismus den Leuten in die Schädel eingeprügelt, diesen Nationalstolz und den Hass auf andere Nationen. Und das war Teil der Machtausübung. Und jetzt hat man eine völlig andere Struktur, andere Situation. Man möchte es aufbrechen, man möchte die Macht anders, weiter ausdehnen, man möchte transnationale Systeme schaffen, wo die Nation stört. Und jetzt macht man eine riesen Medienkampagne, um den Leuten den Nationalismus aus dem Schädel wieder rauszuprügeln und sagen, wieso seid ihr Idioten nationalistisch? Ja, ihr habt sie doch dazu gemacht, das war euer Machtinstrument, jetzt passt es euch nicht mehr, jetzt wollt ihr es den Leuten wieder aus dem Schädel rauswaschen. Und jetzt werden hier die gleichen Mechanismen, die man vorher verwendet hat, um den Leuten den Nationalismus einzuprügeln, prügeln, die verwendet man jetzt, um den Leuten sie wieder aus dem Kopf rauszuprügeln. Und das ist vielleicht das, was Gauck meinte, das Volk stört, dass man sich immer wieder damit beschäftigen muss, die auf dem Weg, der gerade die aktuelle Machtentwicklung oder Machtpläne angeht, auf diesen Weg immer wieder einzugrooven.
Glauben Sie wirklich, dass es hin zu einer One World, so wird das ja oft auch bezeichnet, geht, da wir ja eigentlich diese Abkehr der Nationalstaaten eigentlich nur so im europäischen Bereich sehen? In anderen Ländern würde man niemals diese Selbstbestimmung aufgeben. Das heißt, so als globales Phänomen könnte man das ja jetzt nicht bezeichnen.
Es ist ein Phänomen, das global wird. Ja, die Globalisierung ist nichts anderes, als Sie bezeichnen für One World. Ja, die Welt zusammenzuführen zu einem Globus, zu einem globalen
Wesen. Erstmal wirtschaftlich.
Wirtschaftlich, politisch. Am Ende wird es eine Weltgesellschaft sein. Und wenn Sie sich die handelnden Personen anschauen, das ist nicht unbedingt immer gleichzusetzen mit denen, die tatsächlich die Macht haben. Die handelnden Personen, die wir sehen, ob das Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ist, Elon Musk, das sind keine Nationalisten, das sind keine stolzen Patrioten ihrer Länder, das sind Globalisten, die sind in aller Welt zu Hause, die sind heute in New York, morgen in Tokio,
internationale Jetset.
Internationales Jetset. Die sind gedanklich mit der geeinten Menschheit schon auf dem Weg zu fernen Planeten und gucken auf uns runter und sagen, ihr seid doch völlig irre. Ihr schlagt euch noch einen Schädel ein wegen Glaubenskriegen, wegen Religionen, wegen Staatsgrenzen, ob jetzt hier dieser Zaun da steht oder dort steht. Leute, wir sind gedanklich schon 100 Jahre weiter. Ihr seid noch hinten dran. Wir müssen sehen, dass wir euch so schnell wie möglich auf unsere Ebene holen, dass wir euch da mitnehmen. Für die ist das eine ganz andere Zeit inzwischen. Und das ist natürlich klar, gibt es nicht in dem Moment, wo jetzt hier eine Struktur dieser Machteliten, ein Bereich, das jetzt möchte, heißt nicht, dass alle auf der Welt gleichzeitig sagen, okay, wir machen keine Staaten mehr. Das ist ja Quatsch, ja? Sondern es sind ja ganz unterschiedliche Netzwerke. Es gibt natürlich noch jene, die von dem Nationalismus leben, die deren Staatengebilde unbedingt diesen Nationen auch braucht zum Bestehen. Beispielsweise auch Russland, braucht unbedingt diese Nation als Klammer, als unglaublich starken Punkt. Russland würde verschwinden in dieser globalisierten Welt, würde das Staatswesen und diese Machtstrukturen, die in Russland existieren, könnten da nicht mehr existieren. Also für Russland ist das Staatenwesen elementar wichtig und für andere wie China auch in der jetzigen Situation.
Aber und ich meine, das sind doch durchaus auch größere Player geworden, zumindest China. Russland bezeichnet man als, jetzt fällt mir das englische Wort dazu ein, Resurrecting Power, also sie kommen wieder zurück, heißt nicht, dass sie da bleiben. China durch die Wirtschaftsmacht, Demografie, also die Bevölkerung, die steigt auch. Und ich meine, damit kommt ja ein neuer Player quasi auf den Markt, der sich vielleicht nicht so unbedingt als Globalist sieht, sondern ich würde jetzt mal sagen, Souveränist, weil Nationalist sehr belastet ist. Das ist doch dann wieder eine andere Entwicklung, die das Ganze nehmen kann.
Ja, definitiv. Also wenn wir uns auf diese Ebene diskutieren, Amerika ist der große Hegemon, die große Weltmacht Nummer eins seit Jahrzehnten. Russland war lange Zeit der große Gegenspieler. Den hat man im Griff. Russland ist keine Weltmacht dieser Form mehr, wie Amerika es als Gegner sieht, sondern für Amerika ist Russland inzwischen so weit zurückgedrängt und abgekapselt, was ja auch Brzezinski in seinen Dokumenten und in seinen Büchern geschrieben hat. Entweder gelingt es Russland, ins europäische Haus zu integrieren und zu assimilieren, im Westen aufgehen zu lassen, was man ja mal versucht hatte, was sehr kläglich schiefgegangen ist.
Sie haben sie ja eher in die Arme der Chinesen geschoben.
Und auch das funktioniert ja auch nicht. Und jetzt ist die Situation, dass man Russland abkapselt, soweit es irgendwie geht. Das heißt, man überall die Verbindungen kappt, die Zugänge kappt und es so lange in der Ecke schmoren lässt, bis man nicht hofft, dass irgendwo von innen heraus dann mal ein Umsturz passiert. Ansonsten versucht man, Russland einfach abzukapseln. Und das gelingt sehr gut. Also Russland versucht einfach nur nicht zu viel Territorium aufzugeben, zu viel Macht aufzugeben. Aber Russland ist momentan nicht in der Situation, Macht auszugreifen und zu erweitern, sondern versucht nur irgendwie zu überleben und irgendwie Position zu beziehen. Amerika hat hier sehr, sehr stark die Klammer außen rum. Der große Gegner für Amerika ist momentan nicht Russland, sondern China, ganz klar. Und wir sind uns auch in allen Medien einig, China wird Amerika in den nächsten 15 bis 20 Jahren die Weltmacht abnehmen. Und jetzt ist die Frage, wird Amerika zuschauen und das akzeptieren oder nicht? Und ich sage, sie werden es nicht akzeptieren und sie werden alles tun, um das zu verhindern. Deshalb auch der Zusammenschluss, der befürchtete von Russland und China, findet so auch nicht statt, weil auch Russland vollkommen im Klaren darüber ist, dass China das Problem ist, dass Für die Russland ist es Pest oder Cholera. Sie sind in einer Welt, die von den Amerikanern dominiert wird, und einer Welt, die von Chinesen dominiert wird. Beides wollen sie nicht. Sie wollen gerne ihren eigenen Bereich behalten. Also können sie weder die Chinesen noch die Amerikaner wirklich
Aber unterstützen. Die Chinesen haben ja nicht denselben Anspruch wie Amerikaner. Diese liberale Hegemonie, die Amerikaner sich wünschen natürlich, dass die Welt nach ihrem Gusto und nach ihrem Vorbild umzuändern. Ne? Man nennt das Demokratieexport. Ja? Und das ist ganz klar und deutlich, dass das außenpolitische Establishment in den USA diese Strategie verfolgt und schon lange und nicht sehr erfolgreich. Die Chinesen hingegen sind da sehr viel nationalistischer eingestellt und würden eben nicht rangehen und die Welt nach ihrem Vorbild verändern.
Doch. Genau das macht China auch. Sie machen das nur sehr, sehr viel smarter, als die Amerikaner gemacht haben. Die Amerikaner waren dabei sehr cowboyhaft unterwegs. Die Chinesen sind konfuzianisch unterwegs und machen das sehr viel raffinierter und nicht so olber, wie man hier sagen würde. Was heißt das? Wenn China die chinesische Seidenstraßeninitiative vorantreibt, was sie ja tun, den eurasischen Kontinent zusammenzuführen, aber auch den afrikanischen und den südamerikanischen damit einzubeziehen, dann machen sie das nicht mit Militär und sechster Flotte, sondern sie machen das wirtschaftlich. Das bedeutet, sie gehen bilateral zu kleinen Staaten hin, sagen so, Freunde, hier kommt Großchina, wir haben mal mit euch zu reden. Wir bringen euch die modernste Infrastruktur, die ihr auf die nächsten 200 Jahre auf eigenem Wege gar nicht bauen könntet. Dazu bringen wir unser eigenes Geld mit. Ein Teil zahlen wir selbst, den Rest geben wir euch als Darlehen. Wir bauen euch dazu noch ein paar Schulen und Kindergärten. Ihr könnt eure Rohstoffe darüber exportieren. Ihr seid an die moderne Welt angeschlossen und nehmen entsprechend auch Einfluss dann. Das heißt, jetzt wir machen das mit unseren eigenen Leuten. China kommt dann mit hunderttausenden Wanderarbeitern, eigenen chinesischen Arbeitern, die ins Land kommen, die Infrastruktur aufbauen, mit eigenem Stahl und eigenen Rohstoffen aus China und bauen dort auf. Und jetzt, wenn das aufgebaut ist, kommt der nächste Punkt, das, was wir auch in Afrika sehen, was wir in Ostasien bereits sehen. Wenn das aufgebaut ist, die chinesischen Arbeiter gehen auch nicht mehr nach Hause. Die bleiben und die holen ihre Familien nach. Und die Dörfer werden dann plötzlich chinesisch. Da werden die Schriftzeichen umgedreht und plötzlich sind die chinesisch. Wir sehen es im Osten Russlands, wo ganze Landstriche inzwischen chinesisch sprechen, weil die Chinesen einfach über die Grenze
gemeinsame
kamen.
Gemeinsame Grenze? Es
halt kamen über die gemeinsame Grenze, aber auf russisches Territorium und sind geblieben. Und dort wird jetzt chinesisch
Könnte
gesprochen.
Man als positiver betrachten als eine Militärinvasion?
Natürlich,
Nichtsdestoweniger, um nochmal zu dem Punkt dann...
Verzeihung, wenn ich da nochmal kurz unterbreche. Dennoch muss ich ganz klar sagen, wenn ich mir die Menschenrechtssituation in China anschaue, wenn ich mir die Art und Weise der Machtausübung in China anschaue, über die totale Kontrolle, über die totale Überwachung, über Sozialpunktesysteme und so weiter und stelle mir das als Exportschlager für einen ausgreifenden chinesischen Hegemon vor und ich sage ganz ehrlich, dann muss ich mir ernsthaft überlegen, wenn ich in Europa schon einen Hegemon habe und ich bin ja immer einer, der Amerika immer gerne kritisiert, mit der Macht ausgreifen und so weiter. Am liebsten hätte ich keinen Hegemon, sondern würde gerne europäisch selbstbestimmt entscheiden, was wir tun, mit wem wir Partnerschaften eingehen und von niemandem außer abhängig sein. Ich glaube, in Europa könnten wir das sehr, sehr gut mit all den Werten, die wir über Jahrhunderte geschaffen haben. Am liebsten hätte ich keinen Hegemon. Aber wenn ich mich schon für einen entscheiden muss, dann lief das für den Westen unter dem amerikanischen Hegemon nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser, als hätte ich einen chinesischen Hegemon. Den würde ich mir nicht wünschen. Also wenn ich jetzt mir das Spiel anschaue, wird und viele, die sich jetzt freuen, dass China Amerika das Zepter abnimmt und hier China künftig die Welt dominiert, dann frage ich wirklich, wollen wir das so haben? Also ganz ehrlich, aus meiner Position heraus ist mir der Amerikaner lieber als der Chinese, wenn es darum geht, die Welt zu beherrschen. Ich glaube, das wird noch aggressiver sein, als die Amerikaner es ohnehin schon machen. Also,
wie gesagt, das ist dann natürlich die Frage, wie man eine Militärinvasion zu ökonomischen State-Building, jetzt nenne ich es einfach mal so, gegeneinander aufwiegt und ob auch der europäische Kontinent, die Europäer überhaupt so davon beeinflusst werden würden von den Chinesen, wie jetzt natürlich der afrikanische Kontinent. Das ist natürlich ein ganz anderer Entwicklungsstand auch im Vergleich. Also eine chinesische Firma oder die chinesische Regierung ja vielmehr kann ja nicht in Europa einfach hingehen und genauso Aufbauarbeit leisten wie in Afrika. Oder meinen Sie doch?
Wenn die Macht so weiß, was sich verhalten würde, wir sehen es ja auch jetzt, wenn europäische Industrieunternehmen in China ihre Werke aufbauen. Plötzlich sind die erpressbar. Plötzlich heißt es, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, dann, wenn ihr nicht euer Know-how transferiert, dann werden wir wirtschaftlich das und das tun. Und sie tun es. Und sie transferieren ihr Know-how plötzlich wirtschaftlich. Und sie nehmen sich chinesische Kooperationspartner dazu. Also wir sehen ja jetzt schon, obwohl China noch gar nicht in dieser Position des weltgrößten Machtinhabers ist, sondern noch ein Aufstrebender ist, hat es jetzt schon massiven Einfluss auf unsere Politik, auf das Deutschland sich der chinesischen Menschenrechte nicht annimmt, weil die sind ja schon so wichtig. Und wenn China erstmal die Rolle hat als Weltmacht Nummer 1, dann kann man davon ausgehen, dass sie das sehr, sehr viel aggressiver umsetzen werden und ihre Forderungen stellen, wie hier die Überwachung stattzufinden hat und so weiter. Und wenn ihr nicht, dann werden wir. Also das kann man abwarten. Deshalb, ich bin sehr gespannt zu sehen, wie das weitergeht. Eins ist klar, wir haben einen aufstrebenden Hegemon China, der unmittelbar dran ist, Amerika die Macht abzunehmen. Und das ist das erklärte Ziel Chinas. Und wir haben auf der anderen Seite Amerika, die das seit 100 Jahren machen und keine Lust haben, es loszuwerden. Und dieser Machtkampf zwischen diesem aufstrebenden Hegemon und dem bestehenden Hegemon ist das, was wir momentan an vielen Ecken der Welt erleben. Und was für mich auch der Auslöser ist, warum wir zu einer Weltwirtschaftskrise kommen, weil es gibt für die Amerikaner nur zwei Möglichkeiten, den Aufstieg Chinas zu verhindern. Entweder eine militärische Auseinandersetzung oder China wirtschaftlich den Stecker zu ziehen, bevor sie zu mächtig geworden sind. Und dazu bleibt nicht mehr viel Zeit. Und das, was wir momentan sehen, Zinsanhebungen in den USA, Strafzölle gegen China, Handelskrieg, das ist nichts anderes als dieser Kampf der beiden Hegemone. Und Russland, muss man sagen, ist da momentan außen vor, steht am Rande und spielt nicht mehr diese Rolle, die die Chinesen heute spielen, hat Russland früher gespielt.
Bevor wir noch vielleicht auf den kommenden Crash, potenziellen Crash eingehen, wollte ich nochmal das Thema so One World quasi abschließen. Wenn Sie jetzt sagen, dass diese zwei Hegemone, ne, die USA und China, ihren Kampf jetzt, ihren Handelskrieg, nennen wir es so, weil ich glaube, zu einer militärischen Auseinandersetzung wird es nicht kommen, gehen wir einfach mal davon aus, dann ist doch diese Theorie der One World überhaupt gar nicht realistisch. Ich meine, es macht keinen Sinn, wenn wir diese zwei Pole haben. Wieso sollte es dann One World geben, wenn allein diese zwei Pole widersprechen sich?
Aber die Pole muss es doch künftig nicht mehr geben.
Aber da also reden wir doch von...
Schauen Sie sich mal an, wir hatten Ende der 80er Jahre, hatten wir die ähnliche Situation in Japan. Japan ist damals aufgestiegen, die 10 größten Banken der Welt waren japanische Banken. Japan hat plötzlich eine unglaubliche Dominanz entwickelt und man sprach da vom gleichen Thema. Japan wird Amerika überflügeln, Japan wird an Amerika vorbeiziehen etc. Und dann hat die Amerika das getan, was sie auch jetzt wieder tun. Sie haben Japan den Stecker gezogen durch massive Zinsanhebungen, durch Zollanhebungen und haben den Dominoeffekt ausgelöst, den wir auch für China jetzt erwarten. Mit der Konsequenz, dass in Japan die Wirtschaft massiv eingebrochen ist, Immobilienpreise eingebrochen sind und Japan wurde am Ende ins westliche Haus integriert, einbezogen und ist Teil dieses Hegemonsystems. Wer sagt denn, dass wenn in China eine große Katastrophe, eine wirtschaftliche Katastrophe eintritt und ich glaube, wir können uns nicht ansatzweise ausmalen, was wirklich passiert in China, wenn es dort zu einem Einbruch der Wirtschaft kommt. Dort ist eine Immobilienblase, die jede westliche Vorstellungskraft sprengt und der 75% des Vermögens des chinesischen Mittelstandes stecken in diesen Immobilien. Wir können uns ungefähr vorstellen, was da auf der Straße los ist, wenn die plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Und in China haben sich Blasen aufgebaut und Fehlentwicklungen aufgebaut, die mit westlichen Maßstäben nicht zu erfassen sind. Und wenn das platzt, wird es in China sehr, sehr heftig zugehen. Und danach wird es in China eine vollkommen neue Ordnung geben. Es wird eine vollkommen neue Systematik geben. Und in dieser Phase China dann eher in die westliche Welt zu integrieren, wird viel einfacher sein als...
Also dass man quasi sie aufnimmt.
Exakt.
Und als Teil davon. Exakt. Und dann trainiert man ja quasi auch diesen Souveränismus ab. Glauben Sie das wirklich? Es ist schwierig vorstellbar, dass ein Land wie China das wirklich auch auf die Selbstbestimmung auch achtet, zumindest aktuell noch. Dass sie das mit sich machen lassen würden.
Ach, das hätte man sich auch vor Jahrzehnten nicht vorstellen lassen können, dass sich Frankreich seine souveränen Rechte abgibt. Das würde Frankreich nie tun. Und jetzt ist es der französische Präsident, der vorne dran steht und sagt, wir müssen unsere nationalen Rechte abgeben. Das hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Also Dinge verändern sich heute sehr, sehr schnell.
Im europäischen Raum, da würde ich Ihnen ja auch recht geben, dass wir da näher dran sind an diesen Vereinigten Staaten von Europa, dass diese Idee auch ganz klar von vielen, die diese Entscheidungen auch treffen und durchboxen können, auch gelebt wird und auch gemacht werden will. Ich stelle mir nur, es sehr schwer vor, auf der ganzen Welt
so eine Zeit. Das ist nichts, was innerhalb von 10 Jahren passiert. Das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte anhält. Und auch jetzt die Entstehung der Vereinigten Staaten von Europa, eines Zusammenspiels Europa, ist ja kein Prozess. Man hat die Idee und ach, das könnte man mal umsetzen und 2 Wochen später hat man das unterschrieben. Das ist ein Prozess, ein gesellschaftlicher Prozess, der einmal angestoßen, Jahrzehnte dauert, bis er umgesetzt wurde. Das, was wir heute erleben in der politischen Diskussion, hat bereits in den 1920er Jahren seinen Ursprung gefunden, hat in den politischen Dokumenten, in den Absichtserklärungen, in den Vordenkerschriften der 20er Jahre seinen Ursprung gefunden, wurde im Zweiten Weltkrieg unterbrochen und dann unmittelbar ab 1948 bis heute kontinuierlich umgesetzt. Und auch die Pläne für ein Zusammenwachsen der Welt, zu einer Gesamtwelt, zu einer One World, sind Jahrzehnte alt. Und das dauert Generationen, sowas umzusetzen. Das machst du nicht per Knopfdruck, per Fingerzeig. Und das ist etwas, was uns oftmals in der Analyse schwerfällt. Sagen, ja, aber dann müsste doch das und das schon passieren. Ja, das kann doch da und da nicht passieren. Wir übersehen dabei die Langfristigkeit solcher Entwicklungen. Und wenn man sich anschaut, wie lange es dauert, eine App zu programmieren, da ist man ein Jahr beschäftigt, dann kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, Gesellschaften zu verändern. Das dauert Jahrzehnte. Und das findet statt. Und auch da in diesen alten Plänen und Denkschriften zu einer gemeinsamen Welt, zu gemeinsamen Welten, heißt es auch immer wieder, erst muss Europa vereinigt sein. Und bevor Europa nicht eine Einheit bildet, ein vereinigtes Europa bildet, vorher wird man auch den Rest der Welt nicht da einbeziehen können. Und das ist eine Entwicklung, die dauert Jahrzehnte. Und ob wir das sogar noch erleben, ist die Frage. Aber für mich heißt ja die Frage, wo geht die Reise hin? Was sind die Ziele? Was möchte man erreichen? In welcher Zeitabschnitt das dann passiert, das ist dann nebensächlich.
Ein Crash bietet ja damit auch immer wieder eine neue Chance. Also wie Sie jetzt auch gerade meinten, in China kann es womöglich zu einem Crash kommen, den wir uns noch gar nicht ausmalen können, sondern der eher mit 1929 zu vergleichen wäre. Und danach ergibt sich auch immer eine neue Ordnung oder die Dinge ordnen sich anders, nennen wir das doch mal so. Wenn wir jetzt bei dem Thema Crash sind, ja, wir brechen ständig neue Wirtschaftsrekorde, die begünstigen natürlich auch immer wieder einen Crash. Wir leben auch in einem zyklischen Wirtschaftssystem. Ist es denn dann wirklich so prophetisch, ist das ein Wort? Ist das wirklich so prophetisch, einen Crash hervorzusagen?
So nicht prophetisch. Ich weiß auch gar nicht, wo das immer herkommt, dass man da was Besonderes sieht. Oder oh, es ist vollkommen normal, es ist Teil unseres Wirtschaftssystems. Unser Wirtschaftssystem lebt von Boom und Bust. Das war schon immer so. Rezession und Rückgang, also Rezession und Aufbruch waren immer miteinander verbunden. Man hat einerseits die Phase, in der sehr billiges Geld vorhanden ist, in der Risikobereitschaft da ist, durchaus billige Geld, in dem Aufschwung da ist und man kann was riskieren, man kann neue Firmen probieren, man kann Wachstum starten und einfach Dinge ausprobieren. Und dann sind wir die Phasen, in denen das zu weit gegangen ist, in denen es eine Rezession gibt, in denen dann aber auch wie in einem Herbststurm das morsche Geäst aus den Bäumen geholt wird, die kaputten Bäume umgekippt werden, die nicht funktionieren, sodass wieder Platz geschaffen wird für Neues. Und das sind die Zyklen, die wir in unserer Wirtschaft immer haben. Nur seit Jahren versuchen wir, diese Rezessionen, die notwendig und wichtig sind, nicht zuzulassen, was dazu führt, dass immer mehr Fehlstrukturen, morsches Material sich ansammelt. Und wenn es dann doch mal unweigerlich zu einem Crash kommt, weil sonst dieser morsche Wald gar nicht mehr überleben kann, und es kommt zu einem Crash, zu einem Wintersturm, dann wird es einfach besonders heftig, weil viel morsches Geäst runterkommt. Aber das ist auch normal und notwendig, um eben auch den Platz zu schaffen für wieder neue Themen, die dann danach kommen können.
Aber wenn in Ihrer Sprache jetzt zu bleiben, morsches Geäst kommt runter, aber es wird ja auch immer dafür gesorgt, dass dieses morsche Geäst auch an den Bäumen bleibt. Also denken wir an die Bankenrettung, die stattgefunden hat, mit mehreren 100 Milliarden Euro Steuerzahlergeld. Ja? Also dann ist dieses reinigende Gewitter ja überhaupt gar nicht, also hat gar nicht stattgefunden.
Exakt, das ist genau der Punkt. Und wir haben auch in China jetzt über 20 Jahre auch diesen Aufschwung und in einem wahnsinnigen Tempo mit unvorstellbaren Fehlentwicklungen und faulen Bäumen, die da rumstehen, die nie bereinigt wurden. Da ist noch nie eine Bereinigung gegeben. Und die ist zwingend notwendig. Auch für China ist das notwendig. Wir haben dort eine Unternehmensverschuldung, die jetzt bei etwa 180% der Wirtschaftsleistung steht. Nur zum Vergleich dazu, die amerikanischen Unternehmen sind mit 67% der Wirtschaftsleistung verschuldet, mit dem Unterschied, dass die in der Regel hoch profitabel sind und die chinesischen Unternehmen zu großem Teil Schulden machen bzw. Verluste machen und sich mit immer neuen Schulden ihre Verluste in die Zukunft strecken. Dass das nicht funktionieren kann, ist uns klar. Das heißt, es ist zwingend notwendig, dass hier eine Bereinigung stattfindet, auch im Sinne einer funktionierenden chinesischen Wirtschaft. Nur man hat jetzt so viel Müll aufbauen lassen, dass, wenn es kracht, wird es halt sehr, sehr heftig. Das hätte man viel früher zulassen müssen, viel früher bereinigen zulassen müssen, Unternehmen, die nicht funktionieren, pleite gehen lassen, dafür neue gründen lassen. Das hat man nicht getan.
Man hat man in Europa auch nicht gemacht, ne?
Bitte?
Hat man in Europa ja auch nicht gemacht.
Nein, absolut. Weil man es nicht mehr möchte. Man mochte keine Rezession, das ist immer schlecht für die Wahlen und für die Wirtschaft. Man hat gedacht, das ist, naja, wir verdienen damit Geld und die Banken verdienen damit Geld, das muss erhalten bleiben. Wir wollen kein Jahr, in dem wir mal weniger verdienen. Ja, und das hat sich einfach jetzt verändert. Und wir haben auch viele Detailprobleme geschaffen, die dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, Rezessionen nicht mehr zulassen zu wollen. Aber diese Naturgesetze kann man nicht aushebeln. Man kann sie eine Weile überbrücken, aber man kann sie letztendlich nicht komplett verhindern, sondern man kann nur die Schwere der Wirkung im Nachhinein dadurch erhöhen.
Im World Economic Forum gab es einen Artikel und da ging es auch darum, dass der kommende Crash womöglich eher dem aus dem Jahr 1929 gleichen würde und dass damit auch die Kriegsgefahr sich erhöhen würde. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist klar. In dem Moment, wo es besonders starke wirtschaftliche Verwerfungen gibt, wird es natürlich auch entsprechende Verteilungskämpfe geben. Und ob die immer nur wirtschaftlich stattfinden oder ob die auch militärische Komponenten beinhalten, das wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, aber die Hoffnung ist es auch schon. Also die realistische Einschätzung ist es nicht. Ich glaube schon, dass es, wenn es zu einem solchen weltweiten Crash gibt, wobei, ich sage mal, 1929 ist natürlich sehr heiß. Ich sage, meine Aussage ist, das, was wir erleben, wird schlimmer sein als das, was wir 2008 gesehen haben. Und 2008 sind die Märkte in Deutschland beispielsweise um 50% eingebrochen. Und 1929 sind wir 90% eingebrochen. Und ich sage, dass das, was kommt, wesentlich heftiger sein wird als 2008 und dann eher Richtung 1929 geht. Das heißt nicht, dass es so schlimm wird wie 1929, aber um klarzumachen, dass da was Heftiges kommt und dass es nicht nur ein halbes Jahr mal Turbulenzen und dann ist alles wieder gut kommt, sondern dass es da wirklich zu Verwirbelung kommt und zu Veränderungen kommt. Das ist meine Aussage, die ich damit treffe. Und die kann durchaus sehr, sehr viele Komponenten beinhalten. Das wird, wenn wir uns vorstellen, wie wir es momentan in Europa haben, wie wir es in Deutschland haben, durch die Migration haben wir sehr, sehr große Spannungen in der Gesellschaft momentan ohnehin. Wir haben aber Vollbeschäftigung, wir haben eine hohe Wirtschaftsleistung und hohes Wachstum in den letzten Jahren gehabt und den Leuten geht es gut. Was passiert, wenn jetzt in einer nächsten Rezession wir wieder 5% Rückschlag haben wie 2008, wenn wir plötzlich über Arbeitslosigkeit sprechen, Kurzarbeit, Angst um den Arbeitsplatz und parallel den Migrationsdruck haben von Leuten, die hierher gekommen sind, die jetzt ihren Anteil am Glück haben wollen und nicht irgendwann in 50 Jahren. Das bedeutet, wir bekommen dann nochmal extreme Spannungen auch in die Gesellschaft hinein und das ist etwas, was ganz Europa angeht, aber natürlich auch viele andere Staaten. Wir sehen jetzt schon in Südamerika, dass sich die Menschen auf den Weg machen nach Nordamerika. Wird das im Rahmen einer Weltwirtschaftskrise weniger werden? Eher nicht. Und das heißt, die Probleme, die wir momentan haben, werden sich durch eine Weltwirtschaftskrise dramatisch potenzieren, verschärfen. Es wird wieder Verteilungskämpfe geben, sie werden wieder von unten nach oben laufen. Es wird viele Menschen werden sehr viel verlieren und jene, die sich darauf einstellen, die auch diese Entwicklungen ja mit koordinieren. Das ist ja kein zufälliger Ablauf, wo man denkt, ach, mach mal morgens das Fenster auf und guck mal, was die Wirtschaft heute macht, sondern das sind ja lange geplante Abläufe, die hier stattfinden. Und wer da mit im Driver Seat steht und sagt, okay, wir haben so lange jetzt den Laden hier am Laufen gehalten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, komm, wir nehmen mal unsere Schutzhände weg und lassen das jetzt mal zu. Die haben sich auch rechtzeitig darauf eingestellt, die haben ihre Position abgebaut. Die sitzen auf genug Kapital und Cash, um das, was jetzt billig wird, günstig aufzukaufen. Während alle verkaufen müssen, die überrascht sind, oh, was passiert denn hier? Ich habe kein Geld mehr, ich muss meine Immobilie verkaufen, ich muss meine Aktien verkaufen. Und dann können diejenigen, die darauf vorbereitet waren und rechtzeitig zu hohen Preisen verkauft haben und rechtzeitig ihr Geld auf die Seite gepackt haben oder Zugang zu Notenbankgeldern haben, die haben da die Möglichkeit zu sagen, so schön, dass ihr es verkaufen müsst, herzlichen Dank, wir nehmen es gerne entgegen. Und dann verteilt sich wieder sehr viel Produktionskapital, Produktionsgüter in die Hände von wenigen.
Wer sind die?
Das sind eben jene, die Zugang zu Notenbankgeldern haben. Das sind wir wieder bei unseren elitären Strukturen.
Sind sie auch abgesichert?
Wir haben uns auch abgesichert. Ich mache das mir vor genauso, weil ich versuche, ich sehe mich als Beobachter der Situation, versuche zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert und es erstmal zu akzeptieren, dass es so ist. die Hoffnung, dass man hier große Dinge verändern kann, die habe ich längst aufgegeben. Das halte ich für naiv. Man kann im Kleinen was verändern.
Das ist traurig, ne?
Das ist etwas traurig, aber sehr real. Und ich versuche, die Dinge zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen, wer welche Interessen hat. Auch nicht immer unbedingt nur das Böse darin zu sehen, oh, da will jemand ganz Schlimmes tun, sondern viele von den Jungs haben auch durchaus positive Intentionen, dass wir unten das ganz anders wahrnehmen und für uns eher Nachteile hat, ist ein anderes Thema. Aber diese Sichtweise, ich versuche zu verstehen, was passiert, versuche zu antizipieren, wo die Reise hingeht, was dann die nächsten Schritte sein werden, was dann die nächste Zukunft bringen wird und versuche mich darauf einzustellen. Also ich sage, was werden die Jungs tun, wenn die Situation eintritt und wie kann ich das ähnlich tun? Wie kann ich mich selbst dafür absichern? Wie kann ich mein Umfeld dafür absichern? Wie kann ich die Leute, die mir zuhören, wie kann ich denen die Chance geben, nicht überrannt zu werden, nicht zu denen zu gehören, die am Ende alles verlieren, sondern hier durch diese Situation möglichst gut durchzukommen. Das ist der Versuch, das zu tun.
Mit Ihrem Aktienfonds, Dirk Müller Premium Aktienfonds, offiziell, Sie haben ja die 100 Millionen Euro Einlagenmarke, oder ist es Dollar?
Euro.
Ist ein Euro geknackt. Sie gehören auch zu den erfolgreichsten Fonds in Deutschland. Ist das Deutschland oder dann europaweit?
Das ist für Deutschland.
In Deutschland. Ich habe mal nachgeguckt. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel Ihren Fonds, und Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt hier voll auf dem falschen Dampfer bin, jetzt zum Beispiel mit dem Dow Jones vergleicht, dann hat ja Dow Jones in einem ähnlichen Zeitraum, also seit 2015, ist ja um 30% oder so gestiegen. Warum sollte man dann in Ihren Fonds investieren, wenn man ja in den Dow Jones investieren könnte und man hätte da ja schon 30% Gewinn gemacht? Und bei Ihnen, wie viel Prozent sind das?
Ja,
darf man das vergleichen?
Nee, man kann es aus mehreren Gründen nicht vergleichen. Zum einen, der Vergleichsindex ist der MSCI World Value. Also das heißt, ein Korb von internationalen Aktien, da sind sehr, sehr viele amerikanische Aktien mit dabei und das ebenfalls in Euro umgerechnet. Also so, dass es auch vergleichbar ist, weil der Anleger hier investiert ja auch in Euro und bekommt auch in Euro ausgezahlt. Das heißt, man muss die Währung auch mit reinkalkulieren. Würden Sie den DAX zum Beispiel nehmen, der DAX hat in der Zeit etwa 8% verloren und wir sind im Plus mit 2,5%. Auf die Gesamtlaufzeit. Aber interessant ist es, was ich versuche, ist die Risiken rauszunehmen. Das heißt, wir sind in kritischen Situationen vollkommen abgesichert. So wie momentan haben wir eine 100% Absicherung. Die Märkte können einbrechen, uns brennt nichts an. Wir schwanken auch mal 1, 2, 3% hoch und runter, je nachdem, ob sie unsere Aktien besser oder schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln. Aber wenn der Markt einbricht, verlieren wir dabei nicht viel. Wenn der Markt 50% verliert, kann es sogar sein, dass wir leicht steigen. Wir sind abgesichert und das ist das große Thema. Wer im Dow Jones investiert war oder im MSCI World Value Index investiert war, über einen ETF beispielsweise, hat das volle 100%ige Verlustrisiko. Das hat er bei uns nicht. Bei uns weiß er, okay, ein bisschen Schwankung ist immer drin, aber ich bin safe nach unten.
Aber 30% Gewinn?
Jawohl, nicht 30%. Wer beispielsweise in diesen Vergleichsindex investiert hat, in Euro, was er ja nur machen kann, investiert hat, der hat hat jeden Monat die gleiche Summe investiert. Der hat per heute etwa die gleiche Rendite, als hätte er bei uns in den Fonds investiert. Trotz aller Gebühren, trotz aller Managementgebühren und so weiter, die gleiche Rendite mit dem Unterschied, in dem ETF auf den Gesamtindex hat er jederzeit das 100%ige Risiko gehabt und bei uns nicht. Und das ist etwas, was für die Leute, die sagen, okay, ich glaube, da kommt was Heftiges, ich glaube, da kommt ein Risiko, für die ist dieser Fonds richtig geeignet. Wer sagt, ach, das ist alles Quatsch, ich glaube, das steigt jetzt doch die nächsten 10 Jahre weiter an, der findet andere Produkte, der findet Dinge, die steil gehen, die volles Risiko gehen und kann das machen und hat ein paar Prozent mehr Rendite, ganz wahrscheinlich sogar, aber hat eben auch das Risiko, wenn es einbricht, ist die Kohle weg. Und die Leute, die bei mir investiert sind, die sagen, ich habe zu hart gearbeitet für mein Geld, ich habe mein eigenes Geld in meinem Fonds drin, deshalb habe ich aufgelegt, damit ich mein eigenes Geld so verwalten kann, weil das kannst du als Einzelperson auch nicht machen.
Ist es krisensicher dann bei Ihnen?
Für mich aus meiner Sicht ja. Wie gesagt, wir sind in die aus meiner Sicht besten Unternehmen der Welt investiert, die stabilsten Bilanzen haben, wenig Verschuldung, hohe Zukunftsfähigkeit etc. pp., die auch nach jeder Krise noch die Welt in ihrem Bereich weiter dominieren und haben die, wie gesagt, in jetziger Situation voll abgesichert. Das bedeutet, wir bekommen, wenn es runtergeht, jeden Abend die Verluste, die Aktien machen, ausbezahlt in Cash und können dieses Geld sofort wieder einsetzen, um die jetzt billigeren Aktien nachzukaufen, ohne dass wir insgesamt Vermögen verlieren. Wir bekommen ja jeden Abend den Schaden bezahlt und kaufen nach und versichern das wieder. Das heißt, das Gesamtvolumen bleibt gleich, nur das Aktienkorb wird nach unten immer größer. Und irgendwann ist die Krise durch und wir haben immer noch nichts verloren. Und jetzt geht es nach oben, wir können die Absicherung auch auflösen, weil wenn es mal um 50-60% gefallen ist, dann kannst du auch anfangen, die Absicherungen mal aufzulösen, weil du brauchst dann irgendwann nicht mehr. Und wenn es dann nach oben geht, dann geht eben dieser ganze Korb nach oben, reichen leichte Aufwärtsbewegungen, um sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Das heißt, die anderen müssen dann erstmal sich wieder verdoppeln, damit sie überhaupt wieder auf Null sind. Da haben wir schon ein Vielfaches verdient von dem eingesetzten Kapital. Und deshalb am Ende entscheidend ist für mich, wo steht der Fonds nach zwei Zyklen? Einer kompletten Hosse und einer kompletten Besse. Das ist die Entscheidung.
Also nach einem Crash ja, im Endeffekt?
Ja, das muss nicht nur ein Crash sein, das kann auch eine Besse sein.
Das kann auch, ist das dann?
Das heißt einfach, dass einfach ein wirtschaftlicher Abschwung, ein Börsenabschwung stattfindet. Das ist nicht immer ein Crash, das kann einfach nur mal ein paar Jahre rückwärts gehen. Es ist ja kein gottgegebenes Naturgesetz, dass Aktien kontinuierlich immer nur steigen. Das geht ja immer in Wellen hoch und runter. Das hat mit Crash nichts zu tun, sondern es ist auch nur, Crash heißt, wenn es 20% relativ schnell fällt. Aber wenn es auch kontinuierlich mal über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre fällt, auch das ist eine Besse, das gehört zu, ist in den Börsen nicht ungewöhnlich. Aber es ist sehr, sehr einfach, in steigenden Märkten viel Geld zu verdienen. Ich gehe maximales Risiko, bin der Held, habe 30% plus und sage, was bin ich, ein großer Kerl. Und dann geht es runter und ich verliere 50% und sage ich, ja.
Aber gut, bis dahin hat man ja gewonnen.
So, bitte?
Bis dahin hat man ja gewonnen, klasse. Wenn man vorher rausgeht.
Wenn man vorher rausgeht, das macht ja nur keiner. Genau das ist ja der Punkt, dass, wenn man vorher rausgeht, exakt, das machen die aber nicht, aber die Fonds nicht, sondern die saufen dann eben voll ab, das machen die ETFs nicht. Ja? Die gehen 30% hoch und dann verlieren sie wieder 50% oder noch mehr und dann ist die Kohle weg und zwar mehr, als ich vorher verdient habe. Und mir geht es darum, kontinuierlich zu gewinnen, kontinuierlich was draufzulegen, unter Schwankungen, aber eben diese Drawdowns nicht zu haben. Und damit fühle ich mich wohler. So hat jeder seine Strategie, wie er mit umgeht. Ich fühle mich damit wohler. Die Kunden, die bei uns investiert sind, auch, die sagen, ich will diese Drawdowns nicht haben. Und wenn wir mal oben, nach oben ein paar Prozent nicht mitmachen in der Phase, dann sei es drum. Aber wie gesagt,
auch der Erfolg gibt Ihnen ja recht, von dem her wollte ich das nur mal ansprechen.
Vollkommen.
Ich habe noch einen interessanten Punkt, vielleicht wissen Sie das sogar noch. 2011 ist jetzt wirklich lange her, ne? Haben Sie im österreichischen Fernsehen um 1.000 Euro gewettet, dass der Crash binnen 2 Jahren kommt. Haben Sie Ihre Wettschulden beglichen?
Nein, ich hab nicht gewinnt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann war das?
Das war 2011, okay. Im ORF war okay. Das. Ich weiß leider nicht, wie diese Runde hieß, aber es ist auch wirklich lange her. Ich dachte nur, ich glaube auch nicht, dass der Mann eingeschlagen hat. Von dem her sind es sowieso keine Ehrenschulden. Na gut, deswegen. Aber wie gesagt, sicher kann man doch sagen, also ein Crash wird kommen. Wann er kommt, ist wirklich schwierig zu sagen, oder?
Das kann niemand sagen. Niemand kann sagen, wann ein Crash kommt. Niemand kann sagen, wann eine Situation eintritt. Ich vergleiche das immer mit einer Erdbebenspalte oder mit Tektonik, mit Seismologen. Wer Erdbebenforscher ist, der kann genau beschreiben, wie tektonische Plattensysteme funktionieren. Wo sich Scherkräfte, wo sich Reibung ergibt, wo sich Spannungen aufbauen. Und diese Spannungen kann er messen und kann sagen, Achtung, wir haben sehr große Spannungen. Der kann genau beschreiben, wie es unter San Francisco aussieht. Er kann sagen, das sind diese Plattensysteme, das sind die Spannungen, die sind sehr hoch und wir sind schon Jahre über ein großes Beben hinaus, das wir eigentlich erwarten müssen. Aber er kann nicht sagen, in 2 Monaten passiert es oder es dauert noch 50 Jahre. Das weiß niemand. Und hier die gleiche Situation. Ich kann die finanztechnischen Plattensysteme beschreiben, kann beschreiben, was hier passiert. Das tue ich. Wir können die Spannung messen, die können wir sehr genau messen. Und wir wissen, diese Spannungen sind sehr, sehr hoch. Und wir wissen, dass wir über ein großes Beben längst überfällig ist, dass hier was passieren müsste. Aber niemand kann sagen, wann das kommt. Die Notenbank, wir haben jetzt eine Situation, die sehr gefährlich ist. Wir merken die Vorbeben. Wir haben viele Anzeichen dafür, dass das jetzt beginnt. Aber es kann morgen eine Entscheidung der Notenbanken kommen, die Zinsen wieder zu senken oder sich mit China zu einigen und zu sagen, nee, komm, alles gut, die Chinesen sind tolle Leute und wir nehmen die Zölle zurück. Und dann haben wir wieder 5 Jahre Spaß und die Börsen explodieren. Das kann niemand sagen, was kommt. Ich kann nur sagen, nach jetzigem Stand, wenn es so weiterläuft, wie es im Moment gerade läuft, per der Moment, wo wir hier sitzen, kommt hier eine große Nummer in den nächsten 2 Jahren auf uns zu. Eine andere Entscheidung und das Ganze verschiebt sich wieder, tun sich andere Dinge auf. Und deshalb, man muss es immer beobachten und deshalb kann man auch einen Seismologen nicht sagen, der hat keine Ahnung und der macht es ja leicht zu sagen, ich weiß nicht, wann Beben kommt. Es wäre einfach verrückt, vor einem Seismologen zu erwarten, dass er jetzt präzise voraussagt, wann Erdbeben kommt, würde keiner machen. Aber an der Börse erwartet man, dass jemand, der Situationen beschreibt, dass der ja wissen muss, wann Beben kommt. Und wenn die das nicht sagen, wann Beben kommt, dann sind sie ein Scharlatan, das ist ja Bullshit. Das sind dann Leute, die keine Ahnung haben.
Kommen wir zu einem Thema, das ja aktuell ganz groß in den Medien ist, Cum-Cum-Cum-Ex. Da macht man Geld mit macht man Geld von Steuerzahlern. Ne? Das ist ja eigentlich eine ganz clevere Sache. Haben Sie diese Erkenntnisse überrascht? Wussten Sie darüber?
Dass es diese das ist seit Jahren bekannt und es wurde immer wieder, wurde auch die Regierung darauf hingewiesen und sie haben Jahre gebraucht, um sich auch damit zu beschäftigen, um das anzugehen. Und auch das ist ja wieder so ein Thema, wo ich sage, langsam kommen wir weg von der Plutokratie zur Kleptokratie. Plutokratie heißt die Vorherrschaft derer, die schon über sehr viel Geld und Macht verfügen. Nicht Demokratie, sondern Plutokratie, die da oben entscheiden und das Volk hat wenig zu sagen. Damit kann man ja noch leben, aber wenn das dann noch zur Kleptokratie wird, dass die sich einfach ungeniert bedienen können und ohne Rücksicht auf Verluste zugreifen können und sich die Taschen stopfen können, dann sind wir in der Kleptokratie, wo man sich einfach bedient. Und diese Cum-Ex-Geschichten ist ein absolutes, typisches Beispiel zu einer Kleptokratie, wo man sagt, okay, die schon Geld haben, die über Einfluss verfügen, können sich schamlos am Volksvermögen, an dem, was die Menschen erarbeiten, bedienen und die Politik schützt sie dabei sogar noch und lässt sie ihr Geschäft machen.
Ich gehe davon aus, dass Sie daran nicht verdient haben.
Definitiv.
Ja. Was ist aber so verwerflich daran, ein Schlupfloch zu nutzen, von dem der Staat ja sogar wusste und der Staat hat ja die Banken auch dieses Loch vermeintlich stopfen lassen? Also warum soll man sich dann daran nicht bedienen?
Weil ich es eine ethische Frechheit halte, das zu tun. Und nur weil es eine Möglichkeit gibt, warum soll ich, ich darf einen Mord begehen, nur weil es keiner merkt oder weil ich weiß, ich werde nicht erwischt.
Hier geht es ja um Geld.
Ja, wo ist der Unterschied? Am Ende geht es um Existenzen von Menschen, es geht um Gesellschaften, es geht um Gerechtigkeiten. Und das ist das, was einen auch so wahnsinnig wütend macht. Weil diese Jungs haben die Möglichkeit, alle möglichen Schlupflöcher sich selbst zu schaffen und dann auch noch...
Aber der Staat wusste ja Bescheid.
Wer hat den Einfluss auf den Staat? Der Bürger doch nicht, Sie doch nicht, ich doch nicht, hier der Gärtner da draußen doch nicht, die haben doch keinen Einfluss auf den Staat. Es sind diese Banken, die einen Einfluss auf den Staat haben, die Gesetze vorschreiben. Wie oft haben wir denn, wo die Bundesregierung Gesetzestexte direkt von den Banken vorgeschrieben bekommen hat, die sie dann übernommen haben, als Gesetzesvorlage eingebracht haben. Ja, und wenn dann die Berater, die Lobbyisten der Banken irgendeinem Abgeordneten dieses Gesetz vorlegen und sagen, und der versteht überhaupt nicht, was er da macht und der unterschreibt das. Und die anderen heben die Hand, weil sie überhaupt nicht wissen, um was es geht, weil sie gar keine Zeit haben, sich mit auseinanderzusetzen und es zu komplex ist und denken, naja, die werden schon wissen, was sie da tun. Ja, und dann haben wir das Steuerschlupfloch und dann sagen, ja, müssen wir mal dran gehen. Und dann kommt der Lobbyist, der sagt, nee, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordentlichkeit und dann geht es wieder weiter. Das ist einfach keine Fairness, das ist einfach eine Sauerei, die da passiert und das passiert an vielen Stellen. Und hier ist es einfach mal exemplarisch, wo es jetzt mal hochgepoppt ist. Und,
da kann 32 man ja, Milliarden Euro, darum ging es. Ja. Es ist wahrscheinlich mehr, aber
und hier kommt ich meine, der Bäckermeister kommt ins Gefängnis, wenn er irgendwo seine Registrierkasse nicht ordentlich geführt hat. Und da wird zugegriffen, da gibt es keine, der kann sich kein Steuerschlupfloch suchen. Und selbst wenn er sich mal eins sucht, dann wird er da auch noch hops genommen. Da greift man zu und da, wo es um die großen Gelder geht, da ist doch easy, kein Problem, was sind denn 30 Milliarden? Müsst ihr halt ein bisschen länger arbeiten, das ist euer Problem, nicht unseres. Das ist die Frage, verstehe ich offenkundig nicht ganz, wo das Problem wäre.
32 Milliarden Euro, wie gesagt, der Steuerzahler hat, wir haben es ja schon angesprochen, bei der Bankenrettung über 200 Milliarden gezahlt. Das ist scheinbar in Ordnung?
Nein, das ist auch nicht in Ordnung. Das ist genau das, was ich meine, dass es eben diese Ungerechtigkeit ist, dass da, wo die Macht ist, wo das Geld ist, die können sich sehr, sehr viel mehr erlauben und können sich bedienen und machen sich die Gesetze passend, damit sie weiter zugreifen können. Und unten werden die Möglichkeiten immer wieder eingeschränkt und wird dafür gesorgt, dass wir in der breiten Masse Basis immer mehr davon abgeben müssen, immer weniger davon haben. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse werden immer mehr etc. Und diese Ungerechtigkeiten dieser Gesellschaft, die sind das große Problem auch für die Zukunft. Und da müssen sich die Eliten auch sehr große Gedanken drüber machen, ob sie sich im Klaren sind, was sie da gerade tun. Es war schon seit Jahrzehnten so, dass wir keine Basisdemokratie haben, wo die Masse entschieden hat, was passiert. Es war schon immer so, dass wir eine Plutokratie haben, wo die über sehr viel Macht, Einfluss, Geld verfügen, entschieden hat, wo die Reise hingeht. Solange die eine vernünftige Basis hergestellt haben, eine Balance hergestellt haben zwischen den Interessen der beiden Gruppierungen, war das noch halbwegs akzeptabel. Die Medien haben auch einen sehr großen Kontrolleinfluss gehabt auf diese Situation und haben immer wieder angeprangert, wenn Politiker über die Stränge geschlagen haben, wenn Konzerne zu große Sauereien gemacht haben, haben dann den Mob mobilisiert, haben einen Sturm der Entrüstung entfacht, der sich über Wochen gehalten hat, der dazu geführt hat, dass Unternehmen ihre Praktiken geändert haben oder Dinge erst gar nicht gemacht haben, dass Politiker zurückgetreten sind, dass sie also auch vorsichtig waren, ob sie sich alles erlauben können. So. Das findet heute immer weniger statt. Die Medien werden zunehmend nicht mehr zum Kontrollorgan der Mächtigen, sondern zu deren Sprachorgan. Und damit ist eine ganz, ganz wichtige Kontrolle weggefallen, was zur Folge hat, dass diese Machteliten, diese plutokratischen Eliten, jetzt viel unkontrollierter und frecher agieren können und zugreifen können. Und sie tun das auch immer frecher. Sie werden logischerweise immer mehr ihre Macht nutzen, um die Macht weiter auszudehnen, die Möglichkeiten zu erweitern. Und das geht zulasten der Gesellschaft, die das auch merken, dass das hier gegen sie geht, dass sie immer größere Schere auseinandergeht. Und wenn sie es zu aggressiv eines Tages treiben, dann treibt es tatsächlich die Bürger auf die Barrikaden. So war auch im Adel, wurde der Adel weggesprengt, als die Adelsherrschaft zu aggressiv wurde, zu selbstherrlich, zu feudalistisch wurde, wurde sie dann von der Bevölkerung weggesprengt. Und dieses System der Plutokratie, das wir derzeit haben, mit einer vorgeschalteten Scheindemokratie, funktioniert soweit ganz gut. Kann man sagen, es gibt schlimmere Systeme. Aber wenn es zu selbstherrlich wird, wenn es von der Plutokratie in die Kleptokratie geht, dann wird es gefährlich, weil dann der Unmut an der Basis zu groß wird und dann wird es auch für dieses eigentlich funktionierende System der Plutokratie zu gefährlich. Und deshalb sollte man sich echt überlegen, ob man das wirklich so weiterlaufen lässt und immer aggressiver hier bei den Völkern und bei den Bevölkerungen zugreift und ausnimmt oder ob man da wieder ein vernünftiges Interessensausgleich herstellt.
In Frankreich sind die Leute auf die Straße gegangen aufgrund der Steuererhöhung wegen der Benzinpreise. Im Fernsehen sagte ein französischer Funktionär, dass sie auf jeden Fall dabei bleiben würden. Also die 300.000 Franzosen auf der Straße haben das offensichtlich nicht irgendwie noch rumgekriegt, obwohl man das ja eigentlich von den Franzosen erwartet.
Das sind immer Einzelfälle und Einzelthemen, ja. Aber ja, sie gehen auf die Straße. Haben die Franzosen früher übrigens viel, viel mehr gemacht. Ist auch schon weniger geworden.
Noch mehr. Ja, in Deutschland macht man das ja nicht so.
Früher war in Frankreich auch ständig irgendeine Autobahn gesperrt und irgendwelche Blockaden. Also ich erinnere mich noch, vor 20, 30 Jahren war das eigentlich jedes Jahr normal, dass irgendwelche Demonstranten in Frankreich wieder den öffentlichen Verkehr lahmgelegt haben. Da habe ich in den letzten Jahren wenig drüber gehört. Also jetzt wieder
ab und an mal gibt es doch gegen den Präsident Macron, so beliebt ist er nämlich gar nicht. Warum glauben Sie eigentlich, dass die Leute in Deutschland nicht auf die Straße gehen?
Ja gut, die Medien spielen eine große Rolle inzwischen. Wir hatten in den 68ern waren die Deutschen sehr, sehr wohl auf der Straße. Ja, da hatten wir Studentenproteste, wir hatten Großdemonstrationen, wir hatten damals, als es dann gegen NATO-Doppelbeschluss ging. Also es ist nicht so, dass in Deutschland die Leute nicht auf die Barrikaden gehen, auf die Straßen gehen. Aber es ist natürlich immer auch, wie werden sie auch mobilisiert? Der Einzelne geht nicht auf die Straße, der braucht eine Organisationsstruktur. Und wir sehen, dass diese Organisationsstrukturen die Leute auf die Straße holen, immer schwächer werden oder es immer schwieriger wird, sie aufzubauen, weil sie immer sofort im Keim erstickt werden auch, was ja aus machtpolitischen Gründen durchaus sinnvoll ist. Ja,
das bei anderen Demos ist das ja nicht der Fall, wie jetzt zum Beispiel vor einigen Monaten, das war noch im Sommer, es war warm, die Demo Unteilbar in Berlin, 250.000 Mann auf der Straße, da hat es offenbar funktioniert.
Ja, es geht immer mal wieder, aber es wird schwieriger zu mobilisieren. Und die Medien sind auch nicht mehr in der Situation, dass sie mobilisieren, sondern im Gegenteil eher beschwichtigen, eher Regierungslinie fahren und vertreten und damit eher die Leute beruhigen, sagen, ist alles in Ordnung, ist alles okay, macht euch keine Gedanken. Und dadurch ist natürlich auch das Potenzial derer, die sagen, Mensch, ich finde es irgendwie ist das total schräg, aber naja, wenn es alle anderen so sehen und wenn es die Medien ja auch, naja, vielleicht sehe ich es ja falsch. Also das ist schon ein bisschen Beruhigungspille auch.
Sie schreiben in Ihrem Buch ein Kapitel zum Thema Völkerwanderung. Und das, was wir sehen, ist eine Völkerwanderung biblischen Ausmaßes, die eine neue europäische Gesellschaft entstehen lassen wird. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Identitätsfrage, ja, die sich daraus ergibt, glauben Sie, dass durch diese neue Entstehung einer Gesellschaft wir auch einen Abbau des Sozialstaates sehen werden?
Definitiv, ja. Definitiv, weil die Argumentation ist ja schon sehr, sehr klar, dass man sagt, okay, diese Einwanderung ins Sozialsystem ist das Problem. Also nicht die Zuwanderung in die Gesellschaft ist das Problem. Da ist man so weit, dass man sagt, okay, das ist ja okay so, wir wollen das alles ganz bunt und durchmischt haben.
Einige wollen das.
Ja, aber das ist auch die mediale Schlagzahl. Und das Problem ist noch das Sozialsystem, die Einwanderung ins Sozialsystem. Und ich glaube, ich war sehr, sehr überrascht, dass im Spiegel Augstein in einer Kolumne, die es ganz klar gefordert, sagte,
wir wollen ein besseres Amerika werden.
Wir müssen ein besseres Amerika werden und es ist doch klasse, wenn wir diese Zuwanderung haben und wenn wir dann abwägen, die Toten im Mittelmeer mit auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Sozialsystem, dann müssen wir uns eben vom Sozialsystem verabschieden, so wie wir es heute kennen und dann ist es ja auch kein Verteilungsproblem mehr, dann können die ja herkommen. dann müssen wir halt unser Sozialsystem loswerden. Also das fand ich schon ziemlich krass, dass in dem ehemals linken Spiegel die Rede davon war, das Sozialsystem abzuschaffen für die Zuwanderung. Und ich glaube, dass es tatsächlich in diese Richtung geht, eine Amerikanisierung der Verhältnisse, um zu sagen, okay, jeder sehe, wo er selbst bleibt und die Sozialsysteme fahren wir zurück und dann ist auch mit der Zuwanderung kein Problem.
Was halten Sie eigentlich von dem möglichen Parteivorsitzenden, möglichen Kanzlerkandidat Merz?
Ich halte von Merz fachlich sehr, sehr viel. Sonst wäre er nicht in den Positionen, in denen er ist. Er ist ein sehr, sehr kluger und sehr, sehr fachlich guter Mann und einer, der es wirklich auch drauf hat. Egal für was er sich einbringt, macht er einen guten Job. Die Frage ist nur, in wessen Interesse setzt er sich ein? Und er war jetzt über die letzten Jahre ganz offiziell Lobbyist der größten Finanzstrukturen, die wir in der Welt haben, BlackRock, mit fast 5 Billionen, 4,6 Billionen verwaltetem Kapital, eine der mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt, die auch im 2008er Crash eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben, auch in der Analyse der Papiere etc. Also er war und ist bis heute Cheflobbyist der größten Organisation dieser Art, auch von Trilaterale Kommission und viele andere.
Machtelite?
Absolut, absoluter Protagonist, absoluter Vorreiter dieser Machteliten. Und wenn ich mir vorstelle, er soll jetzt Bundeskanzler werden, ich kann mir nicht vorstellen, er wäre ja schizophren, wenn er dann einfach umswitchen könnte und sagen, so, jetzt setze ich mich für die breite Masse der Gesellschaft ein, gegen diese Konzerne, gegen diese Eliten, für die ich bisher gerade das Aushängeschild und der wichtigste oder ein wichtiger Lobbyist war. Das vergesse ich jetzt alles, jetzt bin ich der Neutrale für alle. Also Hut ab, wenn er das könnte, ich könnte es nicht. Also wenn du so lange, so intensiv dein ganzes Leben darauf abschießt, dass du so gut da drin bist, dass du an die Spitze dieser Organisation kommst, dann kannst du dich einfach umdrehen und sagen, so, das war alles Blödsinn, was ich da gedacht habe, jetzt denke ich ganz anders, ich baue mein Gehirn aus, baue ein anderes Gehirn rein und jetzt bin ich der. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich stelle mir eher vor, dass es, wenn Merz Kanzler werden sollte, dass er praktisch, dass das nichts anderes ist als, Wir nehmen keinen Einfluss mehr auf Politiker, wir setzen unsere eigenen Leute schon in die Ämter rein und dann brauchen wir gar keinen Einfluss mehr auf die Politik zu nehmen, wir machen die Politik gleich selbst. Also das ist eine weitere Stufe der Plutokratie und dann sind wir wieder bei dem Thema Kleptokratie.
Herr Merz meinte kürzlich in einer Bundespressekonferenz, dass es in Deutschland mehr Aktionäre geben müsste, damit quasi die Deutschen auch beteiligt wären an den Erträgen am Finanzmarkt. In sich ist das Argument ja doch irgendwie schlüssig, oder nicht?
An dem Punkt gebe ich ihm absolut recht. Wie gesagt, ich kann ihm an vielen Punkten recht geben. Also, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr kluger Mann und hat sehr, sehr gute Sicht auf viele Dinge. Die Frage ist nur, für was, für welche dieser Interessensgruppen, die es in unserer Gesellschaft gibt, setzt er dann seine Fähigkeiten ein? Das war die Frage. Aber definitiv, ja, wir bräuchten viel mehr Beteiligungskapital in Deutschland, überhaupt im internationalen System, als Fremdkapital. Das ist ein Riesenproblem für unser ganzes Finanzstruktursystem, dass wir immer wieder Geldkapital bevorzugen, also Zins bevorzugen, Anleihen bevorzugen, Kredite bevorzugen, statt Eigenkapitalbeteiligung. Denn einfach ausgedrückt, wenn ich Ihnen, Sie bauen eine Firma auf, ich leihe Ihnen Geld zu 8% Zinsen, Sie werden wieder jedes Jahr 8% zahlen müssen, auch wenn Sie Verluste machen. Mein Vermögen wird immer größer, auch wenn Ihres nicht steigt. Sie sind auf Null, Sie haben jedes Jahr gerade eine schwarze Null, ich werde jedes Jahr 8% vermögender. Das heißt, auch in der Rezession, wenn Sie Verluste machen, müssen Sie mir bezahlen. Dadurch wird dieser Schuldanspruch immer größer. Wäre ich aber bei Ihnen beteiligt, ich hätte Ihnen nicht Geld geliehen, sondern ich wäre beteiligt bei Ihnen, in Jahren, in denen es gut läuft, bekomme ich genauso viel wie Sie auch. In Jahren, in denen nichts reinkommt, bekomme ich auch nichts. Und wenn Sie Geld verlieren, wenn Ihr Unternehmen in Pleite geht, ist auch mein Geld weg, dann ist auch meine Beteiligung weg oder weniger wert. Und deshalb ist Beteiligungsvermögen für beide Seiten aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller, also auch langfristig, nicht nur sinnvoller, sondern auch tragender für die Gesellschaft als Fremdkapital. Und wir haben zu sehr auf Fremdkapital gesetzt. Und die Bürger in Deutschland sitzen auf knapp 6 Billionen, 5,6, 5,7 Billionen Euro Geldvermögen, das viel besser in Beteiligungsvermögen eingesetzt wäre, definitiv ja.
Wobei im europäischen Vergleich die Deutschen ja relativ gesehen ärmer sind. Und wenn wir uns auch anschauen, mehr prekär Beschäftigte, ein sehr großer Niedriglohnsektor in Deutschland, fragt man sich natürlich, woher sollen die Leute sich am Aktienmarkt beteiligen? Oder wenn ja kein Geld da ist.
Ja, mit dem ärmer sein ist die Frage der Definition. Also da kommt es immer darauf an, wie wird es gerechnet. Ja, also auch mit Geldvermögen und Sachvermögen, wie sieht es mit Immobilien aus etc. Also wenn man sauber rechnet, geht das sich nicht mehr ganz so aus. Aber nehmen wir es an, das Geld ist bei vielen da. Wir haben 5,6 Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte, sind da, aber sehr ungleich verteilt. Die Masse hat nichts, da sind wir uns einig. Ja? Die Hälfte der Bevölkerung hat nichts anzulegen.
Die sind das heißt, wer soll denn dann?
Die Vermögen haben, die sollten ihr Geld investieren in Unternehmen, in Entwicklung und nicht eben auf dem Konto liegen lassen. Weil auch hier einfach ausgedrückt, Sie nehmen sich 100 Euro auf als Kredit, um sich bei mir eine Dienstleistung zu kaufen. Die habe ich entgegengenommen, die 100 Euro. Würde ich jetzt sofort von Ihnen auch eine Dienstleistung kaufen, gebe Ihnen die zurück, können Sie Ihre Schulden zurückbezahlen und es ist zweimal Wirtschaftswachstum entstanden. Da ich das aber nicht tue, sondern mein Geld auf die Bank lege und sage, ach, warte mal, auf später, irgendwann mal, haben Sie A, keine Möglichkeit, es zurückzuverdienen, außer er nimmt einen Kredit auf. Und zum Zweiten ist nur einmal Wirtschaftsleistung entstanden. Das heißt, dieses Speichermedium Geld, das hier zur Seite gelegt wurde, ist ein Problem. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir möglichst wenig Geld auf der hohen Kante haben, sondern es im Umlauf haben, dass es gleich wieder ausgegeben wird, entweder indem ich es konsumiere oder indem ich investiere. Und hier wäre viel geholfen, wenn wir die Menschen dazu bringen könnten, ihr Geld auszugeben, sei es, indem sie sich irgendwo beteiligen, an neuen Unternehmen, an neuen Ideen beteiligen oder von mir aus es auch ausgeben. Aber das Geld, das rumliegt und sich weiter verzinst, ist ein Problem für die Gesellschaft und für unsere Finanzsysteme.
Ich meine, die Deutschen geben ja gern Geld aus, das ist jetzt kurz vor Weihnachten. Jedes Jahr werden irgendwie mehr Ausgaben für Weihnachtsgeschenke verbucht. Also die Deutschen geben schon gerne Geld aus. Nicht unbedingt am Kapitalmarkt vielleicht, aber in der Eastside Mall in Berlin.
Konsumtives Ausgeben ist dann auch immer wenig sinnvoll. Ja? Und wenn man noch dazu Kredite aufnimmt, um dann das zu verkonsumieren, und dann ist es vollkommen egal, ob man es als Privatmann macht oder als Staat macht, ist das das Dümmste, was man tun kann, Geld als für Konsum auszugeben, also Kredite aufzunehmen und für Konsum auszugeben. Aber leider ist es heute zur Norm geworden. Ja.
Nochmal das abzuschließen, Sie würden jetzt nicht dem zustimmen, dass quasi Deutschland das Armenhaus in Europa ist?
Definitiv nicht, nein. Aber was richtig ist, dass wir eine extreme Ungleichheit haben. Wir haben extrem viele Millionen, ich glaube es sind über 7 Millionen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Leute, die von ihrer Arbeit nicht leben können, die noch Aufstockung brauchen. Und das ist ein Skandal in einem solch reichen, erfolgreichen Land, wie wir es haben, dass wir nicht in der Lage sind, die Systeme fair zu gestalten. Und das ist das, wo wir wieder als Gesellschaft hinkommen müssen. Wir kommen von dem Begriff soziale Marktwirtschaft. Das ist etwas, was ich sehr, sehr vertrete. Allerdings in meiner Lesart, dass das Wort Sozial und Marktwirtschaft gleich groß geschrieben ist. Das bedeutet für mich, dass die Interessen der Bürger, der Gesellschaft gleichgewichtet sind mit den Interessen derer, die über das Kapital verfügen. Ich bleibe bei dem Begriff der plutokratischen Eliten, die durchaus gerne ihr Geschäft machen dürfen, die durchaus auch gerne die Politik bestimmen dürfen. Vielleicht ist tatsächlich so, dass ein Siemens-Vorstand, der einen Konzern aufgebaut hat oder auf die Spitze gekommen ist, einen größeren Überblick über die Dinge hat und einen Weitblick auf gesellschaftliche Veränderungen hat, als jemand, der mit einer Flasche Bier vorm Fernseher sitzt und Playstation spielt. Möglicherweise ist diese Sichtweise durchaus okay. Aber das geht nur dann, wenn die diese Macht haben und diesen Weitblick haben, ihn nicht nur zu den eigenen Zwecken missbrauchen, sondern ihn auch zum Sinne der Gesellschaft einsetzen, ihr Eigeninteresse im Blick haben, aber auch das Wohl der Gemeinschaft im Blick haben. Und solange die Balance hergestellt ist, kann man mit der Struktur leben, kann man sagen, okay, Macht entscheidet, aber vergesst die da unten nicht. Und das ist das, was gerade passiert, dass die immer mehr vergessen werden, immer mehr nur noch der Fokus auf die eigenen Interessen da oben gerichtet ist. Und das führt genau zu diesen Unterschieden, dass eben viele nicht mehr daran teilhaben, dass sie abgehängt werden, obwohl es insgesamt sehr, sehr gut gehen würde, aber eben diese Umverteilung nach oben immer aggressiver vorgenommen wird. Und hier müssen wir ansetzen und diese Elite muss unbedingt auch im eigenen Interesse daran ansetzen, wenn sie die Strukturen erhalten will, dass hier wieder eine vernünftige Normalität eintritt.
Also die Krümel müssen größer sein, die vom Kuchen abfallen. Oder ist das gemein gesagt?
Es ist gemein gesagt, es trifft aber den Kern, wobei ich nicht von den Krümeln spreche, sondern vernünftigen Verteilung des Kuchens. Und da sind es eben nicht nur Krümel, sondern da sind es eben zwei Hälften eines Kuchens, die verteilt werden müssen. Und die sollen möglichst fair verteilt werden. Und es war schon immer so, dass derjenige, der eine Firma aufbaut und führt, mehr verdient als seine Mitarbeiter. Aber ist er mit dem 10-, 12-, 15-fachen nicht auch gut bedient, muss es das 500-fache sein?
Zum Abschluss noch wollte ich noch mal nachhaken bei dem Thema Medien. Sie sind ja grundsätzlich ein bisschen kritischer eingestellt, hat man jetzt auch in diesem Gespräch gehört. Und vor einigen Wochen, wenn nicht sogar Monate, ich weiß nicht mehr genau wann das war, hatten Sie eine interessante Begegnung mit einem Radioredakteur. Und der hätte sie ja gerne in engerem Zusammenhang mit RT gesehen. Er hätte es gerne gesehen. Da wollte ich noch mal fragen, ob die Veröffentlichung ihres Briefes irgendwie noch was nach sich gezogen hat. Also gab es da irgendwie...
Ich hatte ja offiziell Beschwerde eingelegt beim Intendanten und habe entsprechend auch Antwort bekommen, dass man da kein Fehlverhalten des Journalisten sehen würde. Gut, hätte ich an seiner Stelle auch nicht anders geschrieben. Man stellt sich vor seine Mitarbeiter, das gehört sich so. Aber tatsächlich war das schon eine sehr, sehr dreiste Geschichte, mir wirklich das Wort im Munde rumzudrehen, mir immer wieder zu versuchen, Dinge unterzustellen und mich praktisch als Mitarbeiter von RT hinzustellen. Und ich hätte den Auftrag, die innere Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu zersetzen. Also das war schon nicht nur dreist, das war schon wirklich an der Grenze der Legalität, was da passiert ist, oder auch der überhaupt aller Formen, die mir geläufig sind. Und etwas, was mich sehr geärgert hat, weil ich habe das heute das zweite Interview, das ich RT Deutsch gebe. Wir haben schon mal ein ganzstündiges gemacht. Und ich habe es jahrelang abgelehnt. Und warum habe ich es abgelehnt? Weil ich damals RT noch nicht einschätzen konnte. Und ich bin vorsichtig, wenn neue Medien kommen, wenn neue Seiten kommen, ist es heute viel Blödsinn unterwegs. Und dann guckt man erstmal, was machen die denn? Und ich habe bei RT, habe ich einfach dann über die Jahre gesehen, dass es etwas ist, wo ich auch kein Problem habe, meine Sichtweise darzustellen. Und ich halte eine Meinungspluralität für absolut notwendig, wenn RT die Sicht Russlands auf viele Dinge darstellt, halte ich das für legitim, so wie amerikanische Sender auch die amerikanische Sicht auf die Dinge darstellen, wie Deutschland mit der Deutschen Welle die deutsche Sicht auf die Dinge auch international darstellt. Ich halte es im Rahmen von Meinungspluralität für sinnvoll und ich habe bei RT meine Erfahrung gemacht, dass meine Aussagen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, sie werden nicht zerrissen, es wird nicht in einem falschen Kontext dargestellt, sondern ich kann meine Sichtweisen so darstellen, wie ich sie darstellen möchte. Und mehr kann ich auch nicht erwarten. Und deshalb mich hinzustellen, als wäre ich hier ein Propagandist Russlands, das ist schlichtweg eine Unverschämtheit und dagegen bin ich vorgegangen, aber dagegen hat man keine Handhabe heutzutage. Man kann in der Ecke gedrückt werden und man kann sich nicht dagegen wehren. Das ist leider heute so üblich.
Das war der RT Deutsch Podcast.